Ist das denn für dich so ein richtiger Game-Changer?
Nein, es verändert schon was in dem Game, um dabei zu bleiben. Wir haben ja verschiedenste Wege, die man für Altersvorsorge nutzen kann. Und bisher war Riester da eher an den hinteren Plätzen für uns in der Logik drin. Und jetzt rückt es tatsächlich sehr weit nach vorne.
Ups, ich müsste mich ja eigentlich noch drum kümmern oder wieder drum kümmern. Das denken viele, wenn es um das Thema Rente, das Thema Altersvorsorge geht. Und gleichzeitig bleibt oft dieses Gefühl von, oh, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll oder wie ich da wieder reinkommen soll, was ich irgendwann mal abgeschlossen habe. Und ja, wenn man mit Menschen spricht, die sich jeden Tag mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigen, dann merkt man schnell, es geht gar nicht unbedingt um dieses eine richtige Produkt, sondern eher um die Frage, wie passt das jetzt alles zu meinem Leben? Und da kommt unser heutiger Experte Marciano Koslowski ins Spiel, denn diese Perspektive finde ich ganz toll an ihm. Und zwar schaut er darauf, wie Menschen die Altersvorsorge so aufbauen, dass sie wirklich zu ihnen passt und auch immer wieder angepasst wird. Für alle, die ihn noch nicht kennen, hier von HIM oder von Maiwerk, Marciano ist Honorarberater und Finanzcoach und auch Mitgründer von Maiwerk. Schön, dass du da bist, Marciano.
Ja, hi. Danke fürs liebe Intro.
Hallöchen.
So, du bist einer dieser Menschen, die sich Tag ein, Tag aus mit Altersvorsorge beschäftigt. Und das ist ja etwas, wo ich denke, oh mein Gott, das wäre, glaube ich, das Letzte, was ich machen wollen würde. Aber du hast uns schon oft bei HIM gezeigt, wie wahnsinnig lebensbejahend dieses Thema sein kann. Warum? Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ist für dich daran eigentlich viel näher dran am Leben als am Tod? Bei Rente denken ja viele daran, oh, kurz bevor ich dann Tschüss sage. Aber für dich ist es ja eher so dieses Aktive, oder?
Naja, zunächst mal ist Altersvorsorge etwas, was einen sehr lange begleitet und auch sehr aktiv gestaltet werden kann. Und erfahrungsgemäß macht es, wenn man das richtig versteht, das Thema, auch Freude, sich damit vielleicht einmal im Jahr auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen zu beschäftigen. Und dann kann man es eher als Altersvorfreude, als Altersvorsorge bezeichnen. Und ja, das ist eben, muss nicht so negativ behaftet sein. Und wie jedes Thema, wenn man sich ein bisschen intensiver damit beschäftigt, kommt da irgendwann so ein Drive rein. Man muss nur so eine gewisse Schwelle überwinden von, ah, okay, jetzt habe ich es verstanden, ja, ähnlich wie Mathematik, ja, wenn man es so richtig verstanden hat, dann fluppt es auf einmal, ja, dann fließt es. Und ich glaube, diese
so wie Hürde, der erste Yogakurs.
Die Hürde muss man, glaube ich, erst überspringen. Ja, das ist so der Punkt. Mhm.
Würdest du also auch dieses neue Altersvorsorgedepot gerne Altersvorfreude-Depot nennen? Also ist das so cool, dass wir das direkt umbenennen können?
Ja, im Grunde genommen wäre das eigentlich ein passender Begriff, ja, generell. Weil wir müssen uns ja gar nicht vorsorgen für das Alter, sondern wir dürfen uns darauf freuen, absolut.
Was hältst du denn jetzt, Marciano? Also was fasziniert dich? Wir haben ja in den letzten Folgen über die Funktionalität so ein bisschen gesprochen. Wir haben mit Saidi so ein bisschen den Blick, was es an Produkten geben kann, wo man ja auch trotzdem kritisch sein darf in der Zukunft. Aber bleiben wir doch mal bei der positiven Seite. Wir waren ja gerade schon bei Vorfreude. Mhm. Was fasziniert sich an der aktuellen Reform im Sinne der VerbraucherInnen da draußen?
Ja, Faszination. Ich weiß nicht, ob es das der passende Begriff ist, aber auf jeden Fall freut es mich erstmal, dass sie überhaupt durchgeführt wurde jetzt endlich, weil diese Reform hat ja schon lange auf sich warten lassen. Ja, also so kurz vor Corona ist sie, war sie schon in den Plänen und dann durch den Wegfall der Ampel wurde sie dann nicht durchgeführt und jetzt endlich haben wir sie und dementsprechend freut es mich erstmal, dass die Möglichkeit besteht. Und das, was ich tatsächlich sehr interessant finde und spannend finde, ist, dass es gerade gefühlt so einen Run auf dieses Thema gibt, auch von Anbieterseite her, dass sich viele eben darauf wirklich vorbereiten, dass ganz viele sich auf dieses Altersdepot stürzen werden. Also nicht nur jetzt Anbieter, sondern dann entsprechend auch VerbraucherInnen. Und ich glaube, das ist auch berechtigt, weil die neuen Möglichkeiten, die es bietet, auch für neue Zielgruppen, ist tatsächlich attraktiver als das, was bisher geboten wurde.
Mhm. Für alle, die jetzt zum ersten Mal mit dem Thema konfrontiert werden und sagen, okay, Ingo, klingt gut, ihr habt schon mit Saidi gesprochen, wir haben generell schon über das Thema gesprochen, aber ich verstehe gar nichts davon. Marciano, kannst du vielleicht mal so eine Sache hervorheben, wo du sagst, die sollten wir alle sozusagen mitnehmen, das sollten wir alle verstehen, wenn es um diese neue Reform geht?
Im Grunde genommen ist es ein, ich spare fürs Rentenalter oder lege Geld auf Seite und bekomme das subventioniert. Das ist erstmal die Grundidee und die gab es ja auch vorher schon, die gibt es auch schon lange, nur dass bisher die Produktausführungen sehr mittelmäßig waren. Und deswegen haben sich diese Zuschüsse, die man bekommen hat, gar nicht richtig gelohnt. Also wir haben auch selbst vielen Kunden empfohlen, nicht zu riestern, weil es sich für sie in bestimmten Situationen eben noch nicht gelohnt hat. Aber das lag hauptsächlich daran, dass die Produktausführungen so miserabel waren, teilweise muss man leider so sagen. Und das scheint jetzt zumindest anders zu sein. Zumindest sind die Rahmenbedingungen, die jetzt geschaffen worden sind, deutlich besser und vielversprechender, dass eben diese Zuschüsse auch wirklich in Produkte reinlaufen, die dem Kunden nachher auch richtig was bringen und wo richtig was rauskommt. Also wo die Zuschüsse auch einen echten Mehrwert bieten. Ja. Und das ist, denke ich, die größte Neuerung an der Stelle, dass die Produktseite jetzt auf einmal stimmt. Ja. Auch wenn die Produkte jetzt noch nicht final da sind, das muss man vielleicht noch an der Stelle so ein bisschen relativierend sagen, wir haben die Produkte ja noch nicht. Wir kennen bisher nur die Rahmenbedingungen, aber die sehen schon mal sehr vielversprechend aus.
Ist das denn für dich so ein richtiger Gamechanger? Oder ist das so, ja, Windows updatet sich mal kurz, ich klicke mal auf Ja und eigentlich ist danach alles so wie vorher?
Nein, es verändert schon was in dem Game, um dabei zu bleiben. Also wir haben ja verschiedenste Wege, die man für Altersvorsorge nutzen kann. Es sind 4, 5, 6, 7 Produktarten, die man möglicherweise auch miteinander kombinieren kann. Und bisher war Riester da eher an den hinteren Plätzen für uns in der Logik drin. Und jetzt rückt es tatsächlich sehr weit nach vorne. Ja, und das verändert letzten Endes was in der Priorität, wenn ich mir jetzt verschiedene Produkte aussuche für meine Altersvorsorge, das nenne ich halt eben Strategie, also welche Strategie wähle ich, heißt, welche Produktkombination wähle ich, dann ist Riester jetzt auf einmal wesentlich attraktiver geworden. Heißt jetzt Altersvorsorge-Depot, aber letzten Endes ist es Riester 2.0.
Da können wir ja gleich nochmal näher drauf eingehen an der Stelle. Ich glaube, wir unterhalten uns ja intern gerade auch viel, wie Saidi sich beim letzten Mal mit seiner Redaktion unterhält, haben wir quasi unsere eigene Inhouse-Beraterredaktion. Und ich bin gleich mal gespannt und wir können ja mal den Begriff einführen, auch für alle da draußen, denn ein großer Begriff im Rahmen der Altersvorsorgereform wird jetzt die Spar-Rendite-Reihenfolge sein. Spannender Begriff, aber da wirklich mal den Masterplan aufzustellen, wie man möglichst effektiv für die Altersvorsorge sparen kann. Da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Aber die meisten stehen ja da noch gar nicht. Die haben jetzt Altersvorsorgedepot gehört und sagen jetzt, oh, okay, betrifft mich, aber wo denn jetzt konkret? Und ich glaube, das ist nochmal so ein Punkt, Marciano, vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen mehr drauf eingehen. Wenn jetzt jemand da festhängt, also sagt, ja, ist für mich spannend, ich spare auch schon, aber noch verunsichert ist, was würdest du der Person gerade mal so schnell mitgeben?
Ja, zunächst mal, dass es keine schnelle Entscheidung sein sollte grundsätzlich, aber dass man da schon geordnet rangehen sollte, ohne jetzt dann große Hürde auch dran zu machen. Also man sollte sich natürlich proaktiv um das Thema kümmern, aber wenn man dann dran geht, dann würde ich eben diese Reihenfolge festlegen wollen für diese Möglichkeit. Also man braucht erstmal jemanden, der einem die Möglichkeiten alle erstmal neutral nebeneinander hält und wo man dann vielleicht auch durch kluges Aussortieren sagt, die Möglichkeiten sind für dich jetzt überhaupt relevant. So, und von den relevanten Möglichkeiten kann man dann sich überlegen, wenn ich vereinfacht gesagt, und das meint Ingo mit Sparreihenfolge auch, wenn ich 1 Euro netto investiere, was kommt da an Rente raus? Und dann kann man so ein Ranking machen, ja, und sagen, okay, wo kommt am meisten Rente bei raus, wenn ich jetzt 1 Euro investiere? Und dann habe ich schon mal eine Reihenfolge der Attraktivität. Welche Produkte sind für mich interessant und welches nehme ich dann auch zuerst? Und das ist da, wo Riester, das Altersvorsorgedepot, das neue, eben jetzt nach oben rückt. Sehr weit nach oben, meistens sogar an die erste Stelle für einige, aber auf jeden Fall irgendwo mit oben dabei ist. Und dementsprechend, wenn ich jetzt ein begrenztes Budget habe für Altersvorsorge, also auch wenn ich jetzt in der Situation bin, noch gar nicht Altersvorsorge final für mich beenden kann oder einen Haken dran machen kann, ist ja die Frage, wo investiere ich die ersten Euros? Und die werden jetzt tendenziell in das Altersvorsorgedepot laufen. Bei vielen.
Ja. Wir haben ja oft bei HIM dieses Thema, wenn man viel Risiko eingeht, dann kann man auch viel Rendite bekommen. Du sagst, das rückt ganz doll nach oben. Heißt das auch, die Risiken sind jetzt ganz groß beim Altersvorsorgedepot oder ist das einfach so ein tolles Produkt?
Ja, die Risiken sind nicht anders als bei anderen Kapitalanlageprodukten. Also es ist jetzt nicht so, dass es spekulativer wird. Also wenn du jetzt beispielsweise ein ETF-Depot oder eine ETF-gebundene Rentenversicherung nimmst, dann hat die das gleiche Risiko als das Altersvorsorgedepot. Ja, das Risiko verändert sich nicht. Nur das, was von externer Seite, sprich von staatlicher Seite hinzugezahlt wird, das erhöht sich.
Jetzt ist ja gerade schon das Risikothema aufgekommen und Lena kann ja immer perfekt die VerbraucherInnen da draußen spiegeln und ihre Fragen und Gedanken. Marciano, wenn wir das mal ein bisschen weiterführen, wo hängen die Leute denn gerade fest? Also welche Gedanken bekommst du jetzt schon mit? Und vielleicht fangen wir damit auch den einen oder anderen in unserer HIM-Community schon ein. Was hörst du aktuell schon zu dem Thema?
Also ich bekomme ganz viele Fragen gestellt, auch per E-Mail in den Beratungsgesprächen, die jetzt gerade laufen, die teilweise auch vor der Reform, vor dem Beschluss gestartet haben und jetzt quasi die Folgegespräche kommen, bekomme ich sehr, sehr viele Fragen dazu, was sich jetzt eben genau verändert und ob das eine Auswirkung hat und was soll ich jetzt mit bestehenden Riester-Produkten machen oder sollte ich jetzt noch ein Riester-Produkt abschließen? Oder sollte ich lieber warten? Also es gibt ganz oft die Perspektive darauf, dass man vielleicht eher abwarten solle, was jetzt noch kommt. Und ja, das ist letzten Endes gar nicht so die aus meiner Sicht sinnvolle Handlungsweise daraus, dass man abwartet, sondern ganz eigentlich eher das Gegenteil. Man sollte sich proaktiv drum kümmern.
Das heißt, viele denken, oh Gott, keine Ahnung, eher in so eine Handlungsstarre fallen und du sagst, nee, lass uns das jetzt nutzen, wenn ihr gerade schon was gehört habt, in einem Podcast oder in den Nachrichten einfach so, dann nutzen wir diese Energie und gehen jetzt da dran.
Ja,
und die Frage ist aber, wie?
Genau,
also es gibt es ja noch nicht.
Ganz konkret, wir haben tatsächlich in der Vergangenheit, wie schon gesagt, vielen Kunden gesagt, ihr solltet nicht riestern. Das Ganze, dadurch, dass das Thema jetzt kommt, würden wir jetzt sogar für viele Kundengruppen verändern. Das heißt, unsere Beratungslogik hat sich dazu tatsächlich durch diesen Beschluss verändert und die Empfehlung, die ich im März gegeben habe, mach den Riester-Vertrag noch nicht, hat sich jetzt verändert zu, mach jetzt schon Riester vorsorglich und wechsel dann im nächsten Jahr in die neue 2.0-Variante.
Warum?
Weil vorher war es ja eben so, dass die Produktwelt, wie sie eben heute auch noch ist, noch nicht so super attraktiv ist. Die Zuschüsse waren aber immer schon eigentlich okay. Also das, was Riester heute an Zuschüssen, also man muss eigentlich sagen, Riester ist immer noch das am höchsten geförderte Produkt neben auch betrieblicher Vorsorge. Das ist heute schon so. Aber die Produktseite verändert sich ja. So, und dadurch, dass ich aber das jetzige Riester-Vermögen wechseln kann nächstes Jahr in die neue Produktwelt, wäre es auch sinnvoll, dieses Jahr schon die Zuschüsse mitzunehmen. Bisher lautet die Empfehlung, verzichte auf die Zuschüsse, weil die Produktwelt so mies ist. Jetzt sage ich lieber, nimm die Zuschüsse mit, weil wir nächstes Jahr in die neue Produktwelt wechseln können.
Also das heißt, übersetzt ist es, du musst jetzt nur ein halbes Jahr in einem Kackprodukt bleiben. Dafür bekommst du, wie viel ist es in Summe? Vielleicht in Summe mit Zuschüssen und Steuerersparnis irgendwie 700 Euro. Ne? Ich glaube, die Wechselgebühr ist ja nächstes Jahr maximal 150 Euro. Das heißt, du musst nur ein halbes Jahr in einem doofen Produkt bleiben und danach aber dafür hast du 550 Euro Starterbonus, den du sonst nicht hättest.
Richtig.
Kann man das so interpretieren?
Das hast du sehr gut eigentlich plakativ dargestellt. Also ganz genau darum geht's, dass man eben im nächsten Jahr in der neuen Produktwelt mit mehr Vermögen schon startet, weil man dieses Jahr schon angefangen hat.
Ja. Was man sonst vorher nicht gemacht hätte. Ja. Und ich meine, das ist ja auch, ich habe hier heute so eine Nachricht bekommen, wo dann eben die Frage kommt, Ingo, was soll ich denn mit meiner Fondspolice netto machen, die ich bei euch gemacht habe? Und was hat das auch für Auswirkungen auf einen ETF-Sparplan? Also das spielt doch da eigentlich ein bisschen mit rein, oder? Nämlich die Frage, jetzt schon vielleicht dieses Jahr seinen ETF-Sparplan runterzusetzen und da einen doofen Riester zu besparen, aber dafür die 550 mitzunehmen. Also können wir da mal so, ja, also ich glaube, da stehen einige, die sich jetzt eben fragen, wie nutze ich das und was mache ich mit meinen bestehenden Produkten? Ich meine, Riester haben sie dann ja vielleicht noch nicht. Jetzt haben wir vielleicht verstanden, mache ich, ja, um mir diesen Bonus zu sichern. Aber irgendwoher muss die Kohle ja im Zweifel kommen. Packe ich also bestehende Produkte an und setze sie vielleicht erstmal runter?
Ja, also die Antwort, um vielleicht nochmal auf diese Sparreihenfolge zurückzugehen und dieses Ranking, was ich am Anfang erwähnt habe. Also wenn ich jetzt für mich ein Ranking festgelegt habe und ich habe Ranking 1, 2, 3 und ich bespare diese Produkte gerade, dann kommt ja jetzt ein neues Ranking rein, dann müsste ich jetzt eigentlich von dem Produkt, was an letzter Stelle stand, in das ich aber schon investiert habe, da müsste ich jetzt was wegnehmen und es eben in Riester investieren. So, ja, das wäre jetzt die Logik. Das wäre auch die Empfehlung von uns, ja.
Marciano, für mich gilt das ja leider nicht. Ich wohne ja nicht mehr in Deutschland.
Ja.
Aber ich habe natürlich jetzt schon die Idee, oh, vielleicht sollte ich meine Mama anrufen und sonstige Menschen, die ich liebe, und sage, hey, macht das. Also hört jetzt mal bitte auf Marciano und geht das Thema jetzt an. Würdest du sagen, das gilt wirklich für alle? Oder würdest du sagen, eine bestimmte Altersgruppe profitiert mehr davon?
Ja, eine Altersgruppe würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt natürlich immer Ausnahmen der Regel. Aber zunächst mal kommen ganz viele erstmal neu dazu, für die das zutrifft. Also insbesondere Menschen, die im Versorgungswerk sind, die wurden vorher gar nicht gefördert. Selbstständige, ja, das sind erstmal zwei Gruppen, die wo bisher Riester überhaupt nicht in Frage kam, wo noch nicht mal die Empfehlung lautete, mach es nicht, weil es, obwohl du es machen kannst, sondern die konnten es gar nicht machen. So. Und dann gibt es aber einige, wo wir gesagt haben, okay, ihr könnt eigentlich, aber ihr solltet nicht. Die kommen jetzt hinzu. Und es gibt ganz seltene Konstellationen, wo wir sagen würden, bleib im alten Riester-System, also geh nicht ins neue. Aber die machen das dann schon. Also im Grunde genommen, die sich jetzt noch nicht drum gekümmert haben, sollten sich dem Thema zumindest mal widmen und schauen, was da für sie drin wäre.
Marciano, bevor wir auf die strategischen Themen, du hast ja das Thema Strategie angesprochen, auch Sparreihenfolge ist ja sowas. Wenn man jetzt so schön, wir kommen ja beide von Niederrhein, wenn man da jetzt mal sagt, mal Butter bei die Fische. Ich würde das optimal regeln wollen. Ich würde jetzt mal unabhängig von Vor- und Nachteilen, ja, von Einschränkungen, Flexibilität, ich will einfach nur das Maximum rausholen. Und jetzt kleiner Spoiler, wahrscheinlich trifft es nicht auf jeden zu, was jetzt gesagt wird, aber was wäre denn so die optimale Reihenfolge? Du hast ja gerade von so einem Ranking gesprochen. Wenn man jetzt das optimale Ranking aufstellen würde, wie würde denn das aussehen aus deiner Sicht? Einfach mal ein Beispiel herausgreifen.
Ja, da müssten wir als Beispiel eine berufliche Situation wählen. Also nehmen wir mal eine angestellte Person, die keine attraktive betriebliche Altersvorsorge angeboten bekommt, was aus meiner Perspektive auch ein sehr häufiger Fall ist. Ja. Also betriebliche Altersvorsorge lassen wir in dem Kontext mal außen vor, weil die sehr unterschiedlich auch sein kann und sehr unterschiedlich ausgestaltet sein kann. Also dann würde diese Person die ersten 150 Euro, die sie zur Verfügung hätte, monatlich, ich spreche jetzt von monatlichen Sparbeiträgen, in das neue Riester-Produkt investieren. Also die 150 Euro sind schon die für nächstes Jahr gelten. Das ist dieses Jahr noch ein bisschen andere Größe. Aber nächstes Jahr 150 Euro monatlich. Wenn sie mehr als 150 Euro zur Verfügung hat, dann würden diese zum Beispiel nächsten 100 Euro beispielsweise rein von der Effektivität her in sowas wie ein Rürup-Produkt oder eine private Rentenversicherung fließen. Je nachdem, also beides fondsgebunden in unserer Betrachtungsweise, ETF gebunden und natürlich provisionsfrei auch bitte, auf gar keinen Fall zu teuer. Ob jetzt Rürup oder Privatrente, das ist so ein bisschen davon abhängig, wie ist der aktuelle Stand schon von der Person, wie viel alles wurde eigentlich schon aufgebaut. Manchmal ist eine Rürup auch nicht mehr notwendig. Und ja, und so geht man quasi weiter. Wenn jetzt die nächsten Euros frei werden monatlich, dann geht man immer weiter in die nächste Kategorie. Das ETF-Depot würde in der Reihenfolge tatsächlich an vierter Stelle kommen.
Also erste Stelle Altersvorsorgedepot, zweite Stelle Rürup, dritte Stelle private Rente.
Versicherung und dann ETF-Depot.
Und lohnt es sich dann aus deiner Sicht noch mehr als die 150 Euro ins Altersvorsorgedepot zu packen? Wo würde das reinfallen?
Nein, erstmal nicht nach den aktuellen Erkenntnissen. Da sind wir aber sehr gespannt auf die Produktlösungen, weil es so ein bisschen auf die Kostenthematik ankommt von dem neuen Altersvorsorgedepot. Ob man sagt, man investiert da noch mehr rein, dann könnte es sich eventuell die private Rentenversicherung dadurch substituiert werden. Aber da würde ich noch ein Fragezeichen dran machen, weil das für mich eine Frage der Kostenquote ist.
Aber es ist ja schon, also wir haben ja von das Game verändern, Game Changer. Also ich wette, viele da draußen haben jetzt an erster Stelle ein ETF-Depot. Mhm. Und eigentlich sagt man gerade, dass es sich genau an die andere, dass es jetzt die letzte Stelle hat. Das heißt, der Appell ist, zahl nicht mehr in dein ETF-Depot ein, sondern mach Altersvorsorgedepot, Rürup oder private Rentenversicherung, weil es eigentlich effektiver ist?
Ja, wobei das nicht für mich unter Gamechanger fällt, weil ich das auch schon letztes Jahr gesagt habe. Also das ist für mich jetzt nicht ein neuer Aspekt. Das ETF-Depot käme für mich in der Sparreihenfolge an letzter Stelle. Mhm. Das hört sich jetzt so schlecht an, das so ist nicht gemeint. Aber wenn ich jetzt tatsächlich in Etappen spare und sage, wo tue ich zuerst was rein oder worauf fokussiere ich mich zuerst, und ich würde in Etappen vorgehen, dann würde das ETF-Depot tatsächlich an dritter, vierter Stelle kommen.
Für mich als Verbraucherin sozusagen klingt das so, als ob ich mich so an dein Bein klammern möchte, Marciano, weil sich anscheinend total viel dauernd ändert. Also wenn man jetzt mal ein bisschen rauszoomt, letztes Jahr hast du das schon gesagt, aber vorletztes Jahr vielleicht noch nicht. Also das ist so viel, dass ich jetzt mal Saidis Aussage von letzter Folge in Frage stellen würde, ja, das kann man auch alles alleine machen. Und da frage ich mich jetzt so, klar, mir schon klar, dass Malwerk, der HIM-Sponsor, ihr davon profitiert, wenn jetzt auch gerade so viele Fragen aufkommen und so weiter und so fort. Und gleichzeitig denke ich, vermutlich zu Recht, oder? Also wie soll man das denn machen, wenn sich so viel verändert und ich als jemand, die das jetzt nicht als Lieblingsthema hat, gar nicht so richtig durchblicke? Also kannst du da nochmal irgendwie eine Einschätzung zu geben? Also wie realistisch ist das denn, dass man sich wirklich ganz alleine um die Altersvorsorge kümmert? Oder würdest du sagen, es ist wirklich wichtig, jemanden Unabhängiges zu haben wie euch, also wie dich, Marciano, und vielleicht nicht jemand, der sagt, ja, ich rechne dir mal schnell deine Rente aus, wir machen das schon.
Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, so viel verändert sich jetzt auch nicht. Das ist jetzt tatsächlich ein einmaliges Event. Die Strategie, von der wir jetzt gerade sprechen, die hat sich auch sehr, sehr lange nicht verändert. So, das würde ich jetzt erstmal an der Stelle sagen, weil solche Gesetzesänderungen, die quasi die Sparreihenfolge verändern, die hatten wir sehr, sehr, sehr lange nicht mehr. So, das erstmal der Punkt dazu, dass es ist nicht so, dass sich das ständig dreht. Ja, und dann würde ich sagen zu der Frage, es ist tatsächlich nicht einfach. Eigentlich ist das System, es so zu verstehen, gar nicht so komplex. Das Problem ist nur, dass es sehr widersprüchliche Infos gibt. Und zu dem Thema Altersvorsorge gibt es keine einheitliche DIN-Norm oder so, wo man sagt, das ist jetzt die beste Strategie. Ist auch gar nicht so einfach zu formulieren, aber da ist leider auch sehr viel Halbwissen unterwegs, was halt propagiert wird und wo man dann eben als VerbraucherInnen Schwierigkeiten hat, und das kriegen wir auch sehr oft gespiegelt, für sich die richtigen Infos rauszufiltern und die dann wirklich auch vertrauenswürdig sind und vor allem fachlich auch stimmen. Das ist eher die Schwierigkeit. Also das System an sich ist gar nicht so schwer zu checken. Es ist nicht Rocket Science. Ja, und deswegen würde ich Saidi einerseits zustimmen. Ja, man kann es selbst machen. Nur die Infos so zusammenzukriegen, das ist die Herausforderung in der heutigen Welt mit so viel Informationsvielfalt.
Und dazu kommt ja noch etwas, was jetzt alle HIM-Hörer in der, ja, sagen wir mal, ersten Stunde wissen. Ich durfte ja bei dir schon eine Altersvorsorgeberatung haben. Das war ja wirklich eine große Sache für mich, weil ich damals so aufgeregt war. Und dann habe ich verstanden, dass es ja eben nicht nur dieses, das sind einzelne Produkte und jetzt haben wir so eine Strategie, sondern da zählt ja noch so viel mehr rein. Und zwar dieses ganze Individuelle. Was habe ich schon gespart? Werde ich mal was erben? Etc. etc. Also es ist noch so viel dran, was man gar nicht so im Katalog irgendwie einfach, ne, sich rausziehen kann, sondern du schaust ja ganz, ganz, ganz individuell mit jeder einzelnen Kunden, mit jedem einzelnen Kunden drauf, was ist jetzt für dein Leben das Beste? Wenn man damit aber mal anfangen möchte, sich zu Hause damit beschäftigen möchte einfach, um sozusagen den ersten Schritt zu gehen, bevor man beispielsweise zu dir kommt oder was auch immer, wie man sich entscheidet oder es doch alleine machen möchte. Was würdest du sagen, sind so die ersten so Fragen, die du einem mitgeben kannst, so die man einfach mal zu Hause mal, weiß ich nicht, Dokumente durchforsten oder einfach mal vielleicht ein Journaling-Eintrag, dass man einfach mal ein bisschen darüber schreibt. Weiß nicht, hast du da irgendwelche Ideen, dass man mal wirklich ins Tun kommt?
Ja, also die ersten grundsätzlichen Ideen sind tatsächlich, ich würde das sehr basic anfangen, nämlich eigentlich anstelle des Haushaltsbuchs, weil die Frage Altersvorsorge startet eigentlich damit, wie viel will ich denn eigentlich später an Rente mal im Alter haben? Und an der Stelle sind einige schon überfordert häufig. Und da sich einmal klar zu machen, was denn der eigene Lebensstandard, den man sich denn heute so leistet, wie viel der kostet, das ist erstmal eine sehr gute Entscheidungsgrundlage oder eine sehr gute Orientierungsgröße, um für sich später auch eine passende Zielrente zu finden. Ja, also wenn ich mir die heutigen Ausgaben anschauen. Also das wäre schon mal ein erster Punkt, den ich immer empfehlen würde, weil der taucht in jeder Altersvorsorgeberatung zu Beginn eigentlich als Basispunkt auf. Ja. Zweitens, wie ist meine eigene Risikobereitschaft? Das ist eigentlich die Grundlage für jede Geldanlageentscheidung, denn ob es jetzt um Altersvorsorge geht oder um andere Anlageziele, also ich betrachte Altersvorsorge als ein Anlageziel von mehreren. Ja, das und da muss man natürlich eine Prioritätenlogik finden. Aber auf jeden Fall ist Risikobereitschaft die eigene, immer die Entscheidungsgrundlage auch für oder gegen bestimmte Produkte. Deswegen finde ich die so wichtig. Und ja, und der dritte Punkt, den habe ich gerade schon ansatzweise erwähnt, vielleicht auch aufzustellen, was habe ich alles für Sparziele? Ich habe einerseits ein Notgroschen, ist für mich erstmal ein Sparziel, wenn ich das noch nicht erreicht habe. Dann Urlaubskasse, dann vielleicht Eigenkapital für eine Immobilie, wenn ich sie haben möchte, dann sparen für die Ausbildung der Kinder. Und dann ist Altersvorsorge ein Anlageziel neben diesen Zielen, die ich erstmal neutral nebeneinander betrachten kann. Und dann kann ich mir Gedanken darüber machen, welche davon finde ich eigentlich jetzt, welche priorisiere ich jetzt gerade? Ja, und das, auch wenn Altersvorsorge natürlich auch ein wichtiges Thema ist, ist es eins von mehreren und ich darf natürlich ganz bewusst entscheiden, welches ist mir gerade wichtig und welches möchte ich mit wie viel Geld auch eben bedienen? So, das sind so Gedanken, die jeder eigentlich sich erstmal auch so machen kann, die losgelöst vom Fachlichen sind, die aber total wichtig sind für die Entscheidung am Ende.
Hat das geholfen, Lena?
Ja.
Denkst du, dass das vielen hilft bei uns?
Ja, ich glaube, dass das vielen hilft und auch irgendwie machbare Schritte sind. Und trotzdem glaube ich, dass jetzt gerade Leute, die jetzt bis jetzt diese Folge gehört haben, sind schon Menschen, glaube ich, die grundsätzlich eher mutig auf das Thema Altersvorsorge gucken und sagen, hey, ne, ist vielleicht nicht ganz einfach, aber ich gehe das an. Und dann gibt's vermutlich viele, die schon irgendwie bei Minute, weiß ich nicht, 5 doch wieder aufgehört haben, weil die sagen, ja, das mache ich irgendwann, das Thema, nicht jetzt. Was machst du mit diesen Menschen, Asiano? Sagen wir, es hat sich jemand zu dir in die Beratung verirrt, jemand, der wirklich wahnsinnig angstvoll darauf schaut, aber irgendwie es geschafft hat, sich jetzt zu dir zu setzen. Wie gehst du mit diesen Ängsten um? Wie gehst du mit diesem Gefühl von, oh, ich möchte mich lieber wegducken um?
Hm. Ja, also zunächst mal wäre es natürlich interessant, immer diese Angst zu identifizieren, wo sie herkommt. Also die häufigsten zwei Ängste, die ich wahrnehme, ist einmal die Angst vor der Komplexität und dem Zurückweichen vor, ich muss da richtig Gehirnschmalz reinstecken, ja, das ist der eine Punkt und auch die Angst vor den Zahlen, das ist für mich ein zweiter Punkt und auch die dritter Punkt vielleicht noch, den ich dazu nehmen würde, so die Ungewissheit über die eigene Zukunft, ja, und ich würde bei allen drei Punkten sagen, die sind eigentlich keine sinnvollen Gründe, um das Thema nicht anzugehen, ja, denn Komplexität ist noch der Punkt, den ich am ehesten verstehen kann, dass man da so sagt, okay, erstmal nicht, aber auch da wäre es natürlich sinnvoll, zumindest die ersten Schritte zu gehen, um sich dem zu nähern. Zweitens zu den Zahlen. Viele haben Angst, die Rentenlücke zu sehen, ist meistens unbegründet. Die häufigste Reaktion, die ich in einer Rentenlückenberechnung, einer Beratung zur Rentenlückenberechnung habe, ist, oh, so schlimm ist es doch gar nicht. Also heute schon zweimal gehabt, diese Reaktion tatsächlich heute Vormittag. Und gehen mit einem positiven Gefühl.
Was für einen Berufsalltag du hast, Marcian.
Ja, also mit einem positiven Gefühl aus der Rentenlückenberechnung rauszugehen, das ist erstmal auch ein toller Mehrwert für die Kunden erfahrungsgemäß. Die sind dann den Tag über definitiv gut gelaunt und auch nachhaltig. Und ja, und die Ungewissheit über die Zukunft, das ist ein Punkt, der auch nicht unbedingt gegen Altersvorsorge spricht, weil was viele so verbinden, ist, dass man Altersvorsorge sich so festlegt auf so starre Produkte, wo man dann monatlich irgendwie bis 67 irgendwie ein Abo hat und da nicht mehr rauskommt und solche Dinge. Das ist gar nicht mehr so. Also man ist da sehr flexibel. Jedes Produkt, egal ob wir jetzt mit einem Altersvorsorgedepot sprechen oder Rürup oder Reset, was auch immer, sind immer anpassbar auf neue Situationen. Ich kann das stoppen und das nächste anfangen und das wäre überhaupt nicht schlimm. Insbesondere wenn man provisionsfreie Produkte hat, ist man da extrem flexibel, was die Anpassung an neue Lebenssituationen angeht. Und deswegen entscheidet man im Grunde genommen nicht für, boah, was ist da jetzt in 5 Jahren noch, in 10 Jahren noch, sondern ich entscheide für die jetzige Situation, was für mich heute sinnvoll ist. Und wenn die nächstes Jahr anders ist, dann ändere ich das. Und das ist vollkommen okay. Und das geht auch. Und das sollte man sich bewusst machen, oder das wäre gut, wenn das heute mit rauskommt aus dem Podcast, wäre das toll, weil dann... Weil viele haben so ein bisschen Kopfkino und sagen, boah, da kann noch so viel kommen und die ganzen Eventualitäten, und diese Eventualitäten, die blockieren. Und die kann man komplett alle rauslöschen, weil es geht nur um heute.
Nur um heute ist ein ganz gutes Stichwort, Marciano. Was machen die, die schon einen Riester haben? Was können die jetzt tun? Sollten sie ihn überprüfen lassen, einfach blind behalten und nächstes Jahr warten? Und du hast ja angesprochen, eigentlich denen vielleicht vorher kein Riester nahegelegt wurde. Wer ist das? Also wer kommt überhaupt in Frage, jetzt dieses Jahr sich noch den Bonus quasi für das gute Produkt nächstes Jahr zu sichern? Und wie können da die nächsten Schritte sein? Also kannst du die beiden Dinge mal, es gibt ja Leute, die Riester haben, was machen sie damit? Und Leute, die keinen haben, aber vielleicht einen haben können und auch haben sollten für nächstes Jahr. Wie können jetzt ganz konkret für die, denen es schon ein bisschen unter den Fingerchen juckt und die sagen, ich will, und das beiseite schieben können, was du gerade beschrieben hast, wie können die ins Doing kommen?
Also diejenigen, die schon einen Riester-Vertrag haben, sollten unbedingt nochmal überprüfen, ob sie da genug einzahlen dieses Jahr, um auch die vollen Zulagen zu bekommen. Das wäre der Punkt. Natürlich ist immer auch eine qualitative Überprüfung des Vertrages sinnvoll. Da muss man dann natürlich auch zweimal hingucken, ob der Wechsel dieses Jahr und dann ein erneuter Wechsel nächstes Jahr dann ökonomisch sinnvoll ist. Das würde ich jetzt mal zumindest ein Fragezeichen dran machen, muss man einfach überprüfen. Aber beide Fragen würde ich mir stellen. Also zahle ich genug ein und ist der Vertrag, den ich habe, für dieses Jahr ökonomisch sinnvoll? So. Und für diejenigen, die noch keinen Riester-Vertrag haben, das war ja die zweite Gruppe, die du angesprochen hast, Ingo, ne? Die sollten auf jeden Fall sich mit dem Thema beschäftigen und schauen, dass sie sich ein möglichst kostengünstiges Riester-Produkt heute zulegen, damit sie mit möglichst viel Startbonus nächstes Jahr in das Altersvorsorge-Depot starten können.
Da müssen wir wohl Links reinpacken in die Shownote. Lena, habe ich noch was vergessen? Haben wir noch was vergessen? Was könnte unsere Zuhörerin noch interessieren?
Es gibt eine Sache. Und zwar, jetzt haben wir hier mit euch zwei Malwerk-Honorarberater sitzen. Und als ich so in der Zeitung davon gelesen habe, Altersvorsorgedepot, habe ich einfach weitergeklickt. Also es war jetzt nicht so für mich das Ding. Bei euch war das wahrscheinlich anders. Ich kann mir so vorstellen, dass ihr sofort in den Flur gerannt seid und dann direkt getuschelt habt und überlegt habt, was machen wir jetzt und was passiert. Stimmt das? Also könnt ihr mich und uns mal mitnehmen, wie ist das so für euch, die so nah dran sind an so einem Thema und dann kommt das so in den Nachrichten hoch? Oder wusstet ihr schon irgendwas aus geheimen Quellen vorher? Also was passiert da so hinter den Kulissen?
Also ich würde das mal vielleicht, also tatsächlich sind wir da, glaube ich, auch ein bisschen unterschiedlich. Also ich glaube, Ingo war schon vor ein paar Monaten, vielleicht sogar schon letztes Jahr dran und hat sofort bei den ersten Entwürfen rumgerechnet und so weiter. So kann ich mich daran erinnern, glaube ich, Ingo, dass du da sehr früh dabei warst, um auch schon Zahlen zurechtzulegen. Ich war immer so in so einer bisschen abwartenden Position, weil ich auch aus der Erfahrung der letzten Jahre, okay, Altersvorsorgedepot sollte schon zweimal kommen, mal gucken, ob das wirklich kommt, ja, ob es lohnt, sich die Zeit jetzt damit gedanklich zu beschäftigen, war ich in so einer abwartenden Position. Und bei mir hat das dann tatsächlich mit, als es dann konkreter wurde jetzt in diesem Jahr, wurde ich dann doch sehr viel neugieriger. Und als dann der Beschluss kam, ich war da nicht sofort auf dem Flur, aber ich dachte, ah, okay, jetzt ist es da und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Und dann war es, ja, dann haben wir natürlich intern sofort auf die Nachricht rumgeschickt. So, jetzt ist es da und jetzt bauen wir mal den ersten Rechner, der dann ja auch sofort erschienen ist. Und ja, und prompt waren dann auch schon die ersten Kundenanfragen da. Das war jetzt nicht selten, dass dann einige ein kostenfreies Erstgespräch bei uns gebucht haben, weil sie das Thema für sich auch als relevant fanden.
Ja, also Marciano hat es richtig beschrieben. Ich habe mich wirklich diesmal auch noch konkret dran gesetzt und direkt so einen Rechner halt auch versucht zu bauen, weil wir ja ganz großen Wert darauf legen, selbst Informationen im Endeffekt uns zu erarbeiten und nicht irgendwelches, ja, also man kann sicherlich Wissen von anderen Quellen übernehmen. Wir erleben häufig bei solchen Themen, dass sie dann doch aus irgendeinem Interesse gesteuert werden und dann die eine Hälfte gut geschrieben ist, die andere Hälfte lässt was unter den Tisch fallen und dann haben wir sehr gerne unsere eigenen Meinungen, damit wir eben strategisch das Ganze richtig weiterempfehlen können und B, auch selbst nachrechnen, für wen bringt's was oder für wen bringt es nicht. Ich weiß nämlich noch letztes Jahr, wo das die FDP auf den Tisch gebracht hat, da haben wir ganz konkret auch in medial kundgetan, dass diese Art der Förderung Berufsgruppen, die wenig Einkommen haben, benachteiligen würden. Und genau das wurde jetzt nämlich dann auch nach dem ersten Entwurf wieder aufgebracht, auch von Finanztipp unter anderem, ja, dass eben Geringverdiener benachteiligt werden. Ob das jetzt einen Einfluss hatte, dass wir das damals schon gesagt haben, weiß ich nicht. Damals habe ich aber zum Beispiel das nirgendwo irgendwo in den Medien wiedergefunden, dass doch einige mehr benachteiligt werden als bevorteilt werden. Und ich glaube, das ist dann, da bin ich gerne schnell dabei. Und also bei mir ist das so, ich laufe dann wild über den Flur sozusagen und überlege mir alles Mögliche, wie man das jetzt, wie man den Blogartikel schreiben kann, wie man dazu einen Podcast aufnimmt, wie man einen Rechner dazu baut, wie man im Endeffekt möglichst viel Information schnell und richtig an die Menschen da draußen bringt. Und Marciano ist dann dafür da, das
die
Ganze...
Die bedachte Seele, die wir auch brauchen und die wir vor allem heute brauchten, damit genau. Wir das Altersvorsorgedepot richtig verstehen konnten. Danke dir, Ingo, und vor allen Dingen danke dir, Marciano, für deine Zeit und für das Wissen, das du mit uns geteilt hast. Und dass jetzt Altersvorsorge wirklich zu Altersvorfreude geworden ist. Tschüss.
Ciao. Bis dann. Danke.